Eine Welt ohne Abschiebeknäste. Eine Welt ohne Grenzen, ohne Mauern. Wir fordern Bleiberecht für alle.
In Zeiten des real werdenden Festungskapitalismus argumentiert der Politikwissenschaftler Fabian Georgi in seinem Buch Grenzen und Bewegungsfreiheit für eine Welt mit offenen Grenzen. Wie kann man sich trotz der nahezu dystopischen Wirklichkeit mit Optimismus dem Projekt offene Grenzen zuwenden?
Es geht nicht um irgendeine Art von naivem Optimismus, der glaubt, dass die Realisierung von globaler Bewegungsfreiheit unmittelbar bevorsteht oder dass das eine relativ einfache Sache ist, die wir jetzt durchkämpfen müssen. Das ist gerade etwas, wogegen das Buch argumentiert, sich das zu einfach vorzustellen. Und gleichzeitig hat Optimismus sozusagen in linken emanzipatorischen Bewegungen auch eine wichtige Funktion. Das heißt, es gehört zu einer bestimmten, angesichts der dystopischen Weltlage, angemessenen Haltung, angemessen radikalen Haltung dazu, sich diesen Optimismus auch zu erhalten und den auch zu verteidigen. Wenn man Utopien formuliert, dann skizziert das erstens eine scharfe Kritik auch an den herrschenden Verhältnissen. Man stellt der herrschenden Welt eine Alternative gegenüber und kritisiert sie dadurch. Utopien können Veränderungswellen stärken, Motivation, also sich erstmal selber zu vergewissern, dass es nicht darum geht, sich hier in der Ohnmacht zu ergeben, sondern dass die Utopie das Ziel ist, dass man dahin will und sagen gerade sich mit Utopien zu beschäftigen, um mit der Ohnmacht produktiv und radikal umzugehen. Es geht auch darum, klar zu haben, wo will man eigentlich langfristig hin. Wenn man nicht so eine Zielfunktion hat, sondern Zielorientierung, dann kann sich auch alltägliche und pragmatische Praxis nicht orientieren. Und schließlich sind Utopien wichtig, ist das Bilderverbot, das gegen Utopien argumentiert, eigentlich nicht mehr angemessen, weil wir, wenn wir nicht intensiv über verschiedene Varianten, über 10.000 Masterpläne der Zukunft irgendwie diskutieren, dann können wir die wenigen historischen Chancen, glaube ich, auch nicht nutzen. Und von daher sollte man sich, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es anstrengend ist, sich dieser Ohnmacht und der Hoffnungslosigkeit nicht ergeben, sondern sozusagen mit Ernst Bloch gesprochen, diesen Optimismus des Willens, einen militanten Optimismus mit Trauerflor, der wütend ist und trauert über die Situation, sich den auch erkämpfen und erhalten, um Kritik zu artikulieren, den eigenen und Veränderungswillen anderer zu stärken, die Potenziale auszulöten und all das. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade gegenüber der Tendenz des Festungskapitalismus, die Konturen des Festungskapitalismus schälen sich immer mehr raus, ist das unheimlich wichtig.
Zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts, 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Die Sonne blendet durch das Glasdach, als Familie Garber, müde und etwas zerzaust, nach 6 Tagen im Zug der Direktverbindung Lagos-Berlin, ohne Pass und Grenzkontrollen, ihre Koffer auf den Bahnsteig hieft. In Berlin wollen sie ein neues Leben beginnen, vorwiegend aus Neugier und Abenteuerlust, mindestens für ein paar Jahre. Sie folgen Schildern zum Willkommenshaus, das auf dem Vorplatz steht. Eine Plakette weist darauf hin, dass es zuerst 2029 während der Massenproteste zur Unterstützung der ökosozialistischen Revolutionen in Westafrika etabliert wurde, als selbstorganisiertes Kooperationsprojekt migrantischer Communities und sozialer Bewegungen.
Konservative Stimmen argumentieren mit einer Art Realismus. Offene Grenzen führen zu Chaos und wäre gar nicht möglich. Naive Träumerei und das Ende des Wohlstands und der Zivilisation, wie wir sie kennen. Durch die Bedrohung dieses Status quo, durch sich verschärfende Krisen wie Pandemie, Kriege und Klimakollaps, stellt sich ohnehin die Frage, was würde passieren, wenn wir das Ziel der globalen Bewegungsfreiheit annehmen und den Weg dorthin einleiten würden? Und welche Fallstricke gilt es zu vermeiden?
Die Folgen oder vielleicht kann man sagen, die intendierten Konsequenzen einer Politik oder Strategie der Bewegungsfreiheit wird vielleicht 3 oder 4 Prozesse unterscheiden. Zunächst wird es eine ethisch-moralisch unerträgliche Situation überwinden. Also das Leiden an den Grenzen wurde beendet, das vielfache Sterben, dann diese dystopischen Räume von Lagern in Libyen oder bald an den EU-Außengrenzen, die Hoffnungslosigkeit und die Angst. Und das sind ja alles Lebenssituationen von Menschen, Leidenserfahrungen, die, wenn man da emanzipatorisch oder nur progressiv hinschaut, eigentlich nicht gerechtfertigt werden können. Ja, die beruhen auf einer willkürlichen, zufälligen Geburtsortlotterie, die meine Staatsbürgerschaft zufällig festlegt. Und zentrales Argument ist sozusagen aus dieser Bewegung für Bewegungsfreiheit, dass das feudalen Privilegien entspricht. Dass früher dachten Adelige, dass natürlich die Bürgerlichen und die BäuerInnen nicht dieselben Rechte haben können wie wir, wie die Adeligen. Früher dachten noch mehr Männer als heute das tun, dass Frauen natürlich nicht die gleichen Rechte haben können wie sie. Früher dachten noch mehr weiße Menschen als heute, dass schwarze Menschen natürlich nicht dieselben Rechte haben können wie sie. Und heute denken sozusagen die Bürger und Bürgerinnen des globalen Nordens, selbstverständlich können die BürgerInnen des Südens gestoppt werden, an den Grenzen abgeschoben, nicht reingelassen, in Lager gesperrt. Das ist die Ordnung der Welt. Und sagen, diese unerträgliche Situation, in der wieder mal Menschen hierarchisiert werden aufgrund von Herrschaftsinteressen und Privilegien und Egoismus, das würde überwunden werden. Konkreter aber zu deiner Frage, die Vielfachkrise, ne, resultiert ja aus einer spezifischen kapitalistischen Formation der Gegenwart. Die entsteht aus den Widersprüchen, die sozusagen auf ökologischer, sozialer, gesellschaftlicher, geopolitischer Ebene entstehen, aus den Widersprüchen der Situation. Und was man zeigen kann und was ich im Buch versucht habe, ist, dass diese spezifische kapitalistische Formation, in der wir heute leben, ihre Widersprüche auch bearbeitet, reguliert durch die restriktiven Grenzregime. Das heißt, ohne diese restriktive Form von Grenzregimen könnte diese dystopische Funktion des Kapitalismus heute gar nicht mehr funktionieren. Und wenn man sozusagen die Vielfachkrise emanzipatorisch überwinden will, radikaldemokratisch darauf reagieren will, dann gehört dazu eben auch, diese restriktiven Grenzregime zu überwinden, sozusagen dem dystopischen Festungskapitalismus eines seiner Standbeine wegzutreten. Und das ist, sagen, strategisch allein notwendig. Und ich würde ergänzen, dass es aber auch notwendig ist, um überhaupt in eine globale Solidarität, in eine politische Solidarität zwischen sozialen Bewegungen weltweit zu kommen. Also wenn wir sozusagen im globalen Norden die progressiven emanzipatorischen Kräfte, die Festungspolitik unterstützen würden, ja, die Abschiebepolitik, die Lager und all das, wie können wir erwarten, dass man je zu einer ernsthaften politischen Solidarität von Bewegungen im Süden und im Norden kommt? Ja, es wird nur zu wirklich emanzipatorischen Transformationsbündnissen zwischen Süden und Nordenkräften kommen, wenn sozusagen die Kräfte im Norden nicht diese Festungspolitik unterstützen, sondern eine klare grundsätzliche Haltung haben, die einer Politik der Bewegungsfreiheit entspricht. Andernfalls, wenn man die Festungspolitik unterstützt, würde diese Möglichkeit von globaler Solidarität untergraben. Dann könnte es nicht zu Bündnissen kommen.
Im Prozess einer grundlegenden Transformation sind offene Grenzen nur ein Werkzeug zur Überwindung des Kapitalismus. Um den Faden dieser Transformation aufzunehmen, braucht es weitere Strategien, durch die aus Theorie Praxis werden kann.
Genau, ich würde vielleicht zwei Beispiele nennen. Eines ein bisschen auf größerer, abstrakterer Ebene und dann ein bisschen konkreter werden für konkrete Kämpfe. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine zentrale Herausforderung in der Öffnung von Grenzen ja darin besteht, dass dann wahrscheinlich mehr Menschen in den globalen Norden kommen würden, nach Deutschland, nach Europa, und dass diese Menschen soziale Bedürfnisse haben, nach Wohnungen, nach Kita-Plätzen, Bildung, Krankenversorgung, Nahverkehr und so weiter. Wie schaffen wir mehr Ressourcen, wie ordnen wir mehr Ressourcen der Befriedigung solcher Grundbedürfnisse zu, ne, von ansässigen Menschen als auch von neuen Leuten, die dazustoßen? Und ich glaube, das ist entscheidend, darüber nachzudenken. Und da gibt es in den Transformationsdebatten viele, viele Vorschläge. Also von einer radikalen Reform des Steuersystems, ne, also von Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und so weiter, über eine wirklich andere Geldpolitik. Also Geldpolitik funktioniert ja heute so, dass ein Großteil der Geldschaffung sozusagen von privaten, kommerziellen, profitorientierten Geschäftsbanken gemacht wird. Und es gibt Argumente, die sagen, zum Beispiel von Aaron Saar, den ich im Buch zitiere, man sollte Geldpolitik als Infrastruktur verstehen und sagen, ein demokratisiertes, politisch gewolltes Geldsystem schaffen, um Ressourcen zu mobilisieren. Ich denke, es ist darüber hinaus wichtig, sagen, die selbstorganisierten Strukturen zu stärken, also die Commons, selbstorganisierten Freiräume, Keimformen, Peer-to-Peer-Produktion, soziale Initiativen, die ja auch Bedürfnisse von Menschen eher auf so einer kleinen Alltagsebene erfüllen. Ne? Auf dieser Ebene wird man zunächst nicht alles erfüllen können, aber vielleicht sowas eben, ne, wie lokale Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Fahrrad, Reparaturwerkstätten, Wohnprojekte und all das. Momentan wird solchen selbstorganisierten Initiativen und Betrieben der Bedürfniserfüllung, denen werden Steine in den Weg gelegt, denen werden keine Ressourcen gegeben, denen wird es schwer gemacht. Und ich glaube, eine zentrale Politik der offenen Grenzen oder dazu würde gehören, halt solchen Initiativen nicht mehr Steine in den Weg zu legen, sondern die massiv zu fördern. Mit Bereitstellung von Förderressourcen, von Immobilien, von Land, solidarische Landwirtschaft und all das. Und wenn man die auf diesen verschiedenen Ebenen ansetzen würde, würde man sozusagen die Potenziale der Gesellschaft, die Bedürfnisse von Ansässigen wie neuen Leuten solidarisch, demokratisch zu erfüllen, massiv erweitern. Und das wäre, glaube ich, eine zentrale Verbindung von Transformationspolitik und einer Politik der Bewegungsfreiheit. Das klingt jetzt immer noch relativ abstrakt. Von daher würde ich als zweites Beispiel anführen, dass auch sehr viel pragmatischere Alltagskämpfe sich verändern, wenn man sie an einer Politik oder an einem Ziel der Bewegungsfreiheit orientiert. Also das könnten ja Kämpfe sein, die an ganz verschiedenen Punkten eines Migrationsprozesses ansetzen. Also Menschen, die auf dem Weg sind, gerade noch auf der Reise, People on the Move zu unterstützen, das Ankommen solidarisch zu begleiten, die Teilhabemöglichkeiten, wie können Leute in der Gesellschaft irgendwie aktiv teilhaben, gemeinsame Arbeitskämpfe zu führen, um Bleiberecht und Niederlassungserlaubnisse zu kämpfen, gegen Abschiebungen zu kämpfen. Das sind ja oft sehr, sehr pragmatische Konflikte, Mikrokämpfe, die da stattfinden. Aber ich denke, wenn Menschen, die da gemeinsam sich organisieren für diese sehr konkreten, zunächst scheinbar wenig radikalen Dinge, wenn die das tun mit der Haltung, hey, das eigentliche Ziel ist Bewegungsfreiheit, die Grenzregime sind grundlegend illegitim, dann motiviert das solche Alltagskämpfe, es kann sie orientieren, es kann sie auch radikalisieren. Und ja, aber trotzdem, ich glaube, die Verschiebung, die stattfinden muss im Nachdenken über Bewegungsfreiheit, ist klar zu kriegen, es ist das grundlegend richtige Ziel. Es ist wahrscheinlich notwendig langfristig, aber es muss das Ziel bleiben, um auch die vielen pragmatischen Alltagskämpfe zu verbinden und zu orientieren.
Nachdem alle mit Tee, Kaffee und Kakao versorgt sind und sich in bequemen Sesseln ausstrecken, erzählen Naila und Paul von den Angeboten des Willkommenshauses. Essen, Informationen, ärztliche Versorgung, Kinderbetreuung, Vermittlung zu Unterkünften und Arbeitsstellen und von der Geschichte dahinter.
Was steht uns also im Wege? Welche Vorstellungen und realen Bedingungen hindern vor allem Menschen im globalen Norden daran, diese Vision einer Welt ohne Grenzen anzugehen? Wie bleiben wir auf Kurs und verirren uns nicht auf dem Weg zur globalen Bewegungsfreiheit?
Sich von der Illusion zu lösen, dass die Forderung nach Bewegungsfreiheit meint, dass wir es schaffen, dass die Grenzen morgen aufgehen. Das wäre schön, wenn wir das durchsetzen könnten und wenn es dann stabil und emanzipatorisch möglich wäre. Und ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich denke, es ist aber nicht so. Ich denke, es ist wichtig, in dem ersten Schritt den Status dieses Projektes klar zu kriegen. Na, und nochmal, vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn ich sage, es geht darum, Bewegungsfreiheit zu erkämpfen, das ist dasselbe zu sagen wie, wir müssen Rassismus grundlegend überwinden. Also dann könnten Leute sagen, nee, wir werden Rassismus nie grundlegend überwinden, von daher sind wir gar nicht fundamental gegen Rassismus. Das wäre keine angemessene emanzipatorische Haltung. Es muss erstmal ethisch, politisch, strategisch klar sein, das ist die grundlegend richtige, angemessene Position, Bewegungsfreiheit und offene Grenzen zu erkämpfen. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen, wie kann eine konkrete Politik der Bewegungsfreiheit sich an diesem grundlegenden Ziel orientieren, kann Schritt für Schritt dafür beitragen. Aber ich glaube, diese grundlegende Haltung, die erst einmal zu erreichen und dann pragmatischer zu fragen, das ist, glaube ich, ein Schritt, den emanzipatorische Kräfte machen sollten und müssen im globalen Norden. Und dazu gehört zweitens, sich der Illusion zu entledigen, dass es sowas geben könnte wie eine menschenrechtliche Zwischenposition moderater Grenzkontrollen. Also das, was sozusagen Mitte-Links-Kräfte lange vertreten haben, dass es irgendwie, ne, sie würden sagen, nee, wir agieren ja nicht so wie die CDU oder wie die AfD, wir unterstützen grundlegende Grenzen und Migrationskontrollen, wir machen das aber menschenrechtlich. Wenn man sieht, welches Gewaltniveau, welche Ungerechtigkeit, welches Leiden diese selbst vermeintlich moderaten menschenrechtlichen Kontrollen verursachen, dann kann man verstehen, dass das eine sozusagen verlogene Illusion ist, dass man nicht glauben kann, könnte irgendwie aus einer sich selbst als progressiv und emanzipatorisch verstehenden Position angemessen diese Position moderater Kontrollen unterstützen. Das heißt, was die eskalierende Vielfachkrise sozusagen klar macht, ist, dass die grundlegenden strategischen Alternativen sich zuspitzen. Ja, es geht um Festungskapitalismus gegen Bewegungsfreiheit. Die Szenarien sind ein autoritärer Festungskapitalismus mit selbstzerstörerischer, dystopischer Tendenz oder eine radikal-demokratische, soziale, ökologische Transformation, zu der Bewegungsfreiheit dazugehört. Und diese Mittelposition wird immer sichtbarer, dass das unangemessen ist. Von daher ist, glaube ich, der allererste Schritt diese grundlegende Haltungsänderung.
Sie sehen die Fotos und Lebensgeschichten von Ertrunkenen und von jenen Menschen, die in den Frontex-Massakern der 2030er Jahre ermordet wurden. Auch die Überwindung dieses Regimes wird dargestellt. Es waren die koordinierten Kämpfe von Bewegungen im globalen Süden und Norden, die erkannten, wie sie gemeinsam in den globalen Kapitalismus und die drohende Klimakatastrophe verstrickt waren, sich auf starke Praxen internationaler Solidarität einigten und, trotz Niederlagen, Streit und Ambivalenzen, sich von ihren Zielen einer postkapitalistischen Transformation nicht abbringen ließen, von der das heute realisierte Recht auf Bewegungsfreiheit nach und in Europa und die Infrastrukturen des würdevollen Ankommens und Teilhabens nur ein kleiner Teil sind.